23 buzzer people.
And now in season five. Presented by Freisinger Holding. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 5 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 5 ist Klaus Della Torre, Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading bei der Raiffeisen Bank International und zudem Frontman der Kapitalmarktband Hauptsache Gesund, die am 23.03. wieder im U4 spielt. Lieber Klaus, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich und ehrt mich sehr, dass ich da heute dabei sein darf. Ne? Jetzt habe ich es nach 20 Jahren habe ich es jetzt geschafft, dass ich bei dir da sitzen darf. Ich bedanke mich.
Genau, solange tue ich schon theoretisch podcasten. Du hast auch recht, es ist überfällig und es war immer ein Traum von mir, das zu machen. Und Audio wird ja eine große Komponente in dem Gespräch sein, weil du ja auch seit 20 Jahren, wie du mir erzählt hast, hauptsächlich gesund bist irgendwo oder ein Teil davon. Aber dazu kommen wir später. Lieber Klaus, wie hat's bei dir begonnen? Du warst ja, bevor du im Kapitalmarkt, im Raiffeisensektor, ich sag mal Urgestein in deinen jungen Jahren, warst ja du irgendwie bei einem Start-up tätig, hast du selber erzählt. Aber bitte nochmal jetzt für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, das stimmt. Damals hat es halt nur nicht Start-up geheißen, aber ich habe damals im Unternehmen meines, frisch gegründeten Unternehmen meines Bruders mitgearbeitet. Begonnen mit 2 Personen, dann 2 Jahre später 50 Personen. So eine Firma, die hat elektronische Steuerung für die Automobilindustrie gebaut. Und habe da alle Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten eines Startups miterlebt und ja, und wollte aber immer schon Richtung Börse aktiv werden und habe dann im Jahr 99 bei der Raiffeisen Bank International, damals war es die Raiffeisen Zentralbank, du erinnerst dich noch?
Natürlich, ja.
gestartet, genau.
Also du bist nicht aus der Zentrobank-Ecke gekommen, sondern von der RZB, oder?
Ganz genau.
Du wolltest die IT-Umstellung zum Millennium machen. Du wolltest noch 99 kommen, ne?
Das war dann, ich habe dann nur den neuen Handelsraum in der RBI, der wurde 2001 eröffnet. Den habe ich da noch mit einweihen dürfen und dann ist das Aktiengeschäft in die Zentrobank ausgelagert worden. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, 20 Jahre später, mit Dezember 2020, sind wir zurückgekehrt.
Genau.
Da gibt es immer noch Kollegen, die mich noch kennen von damals.
Und die Kollegen, die waren ja am neuen Markt. Den neuen Markt hat es lange nicht mehr gegeben. Und du warst immer am Stadtpark, oder?
Das war
schon beginnend 99. War die RZB schon am Stadtpark, oder?
Die 99, die RZB war am Stadtpark.
Ja, genau.
Genau. Dann waren wir im ersten Bezirk und dann wieder retour zum Stadtpark. Alles und der Handelsraum ist wirklich noch identisch zu damals. Immer noch schön.
Und wie hat's dann bei dir angefangen? Was waren die ersten Tätigkeiten, die man dir anverantwortet hat?
Ich habe begonnen mit einem Trainee-Programm. Das war eigentlich war sehr spannend. Das hat mich damals sehr gefreut. Ich bin mit einem Gips zum Vorstellungsgespräch gekommen, weil ich mir die Zehe gebrochen hatte, die große. Mit einem Liegegips.
Hast eingefädelt bei einem Weltcup-Slalom als
Tiroler oder was? Ne? Im Rettungsdienst, das okay. Ist mir ein Tisch auf die Zehe, genau. Und ja, und habe dann bei der Rückfahrt von Wien nach Kufstein, da kam ich aus Tirol, schon einen Anruf bekommen, habe über das Jobangebot, das habe ich dann angenommen. Habe dann ein Trainee-Programm gestartet und die erste Abteilung war im Bereich Strukturierung von Zinsprodukten. Und der zweite Bereich war schon der Equity-Sales-Bereich. Und da war für mich sofort klar, dass die Equity-Welt meine Welt ist und da bin ich dann sofort hängen geblieben. Also es war ein kurzes Trainee-Programm.
Und dann ist ja relativ bald 9/11 2001 gekommen. Hast du da irgendwelche speziellen Memories an diesen Tag, der uns irgendwie alle gehittet hat in unterschiedlichsten Formen?
Ja, natürlich. Ich kann mich ganz genau erinnern an diesen Tag im Handelsraum. Wir hatten natürlich damals auch schon Bildschirme mit Fernsehübertragung. Und es war damals natürlich noch ein sehr manueller Handel mit viel Telefon. Wir wissen, es sind wir jetzt ja voll und hochautomatisiert. Und das erste Flugzeug, die Bilder des ersten Flugzeugs in den ersten Tower. Der Markt ist eingebrochen, Verunsicherung. Der Markt war dann, glaube ich, 3% im Minus und gesagt, ja, es ist ein Unfall passiert. Und dann ist der zweite Flieger in den reingekracht und dann war da Panik. Also die Kunst war, wie man halt schnell alle Telefongespräche halt entgegennehmen kann. Das war ein Wahnsinn. Also solche Dinge, was man das, wenn man das jetzt übersetzt auf die Zeit jetzt, so etwas passiert hoffentlich nicht mehr, aber auch in anderen Krisen. Die Kursentwicklungen oder die Crash funktionieren heute lautlos. Ne?
Ja, und sind viel heftiger als jener damals 9-11, der war ja im Vergleich zu Lehman oder Covid eigentlich gar nichts. Ne?
Das stimmt.
Und war auch urschnell wieder aufgeholt.
Das stimmt.
Es folgten dann die Nullerjahre und das war eigentlich eine super Phase, ich sage mal die beste Phase für den österreichischen Kapitalmarkt. Jetzt als Head of Equity Sales der Bank, wie stark ist da das Österreich-Geschäft in deinem Tagesgeschäft? Wie stark ist der Handel mit österreichischen Equities?
Ist natürlich immer noch unser Kerngeschäft, möchte ich mal sagen. Also wir sind da sehr aktiv. Was ich noch sagen wollte, ich bin sehr dankbar, dass ich in diesen Nullerjahren dabei sein habe dürfen.
Das war die
besten Jahre. Das war wirklich wunderbar. Österreich ist unser Heimatmarkt und hat immer neben CEE für uns den Fokus, das ist ganz klar. Sei es vom Aktienresearcher, wir sind immer noch das Haus mit der größten Aktiencoverage am österreichischen Markt. Das ist uns auch ein großes Anliegen und sind laufend aktiv in der Vermarktung der österreichischen Aktien, das heißt Investoren-Lunches, Roadshows, Konferenzen. Wir machen im Jahr circa 10 bis 15 Investorenkonferenzen. Die größte ist Zürs.
Da komme ich dann auch noch dazu,
genau. Also Österreich ist im Fokus, natürlich Osteuropa, CEE ist natürlich auch wichtig, aber Heimatmarkt ist Heimatmarkt.
Genau, jetzt habe ich den Ronald Nemetz von der Erste Group, von der zweiten großen Bank, vor kurzem im Podcast zu Gast gehabt. Der ist, glaube ich, Head of Equity Trading and Structuring und du bist Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading und das ist doch ganz was anderes. Jetzt erklär uns doch mal bitte, was macht man als Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading?
Also der große Unterschied ist, der Roman ist da auf der Kunden, ist sozusagen der Händler und Sales ist fokussiert auf die Kundenseite.
Okay.
Das heißt, was tun wir? Also ich verantworte das Kunden, das Aktienkundengeschäft in der RBI, das ist die Betreuung institutioneller Investoren mit unserem Research-Produkt. Erstens. Dann vermarkten wir Equity Capital Markets Transaktionen zu diesen institutionellen Investoren. Das sind Fonds, Versicherungen, Asset Manager. Und natürlich als Broker sind wir, das ist der zweite Teil meines Jobs, das Electronic Sales Trading, auch verantwortlich für die Execution unserer Kunden. Das heißt, wir führen auch die Börse-Orders unserer Kunden aus. Um dir eine Zahl zu geben, im Schnitt sind es auch hochautomatisiert circa zwischen 10.000 und 15.000 Transaktionen am Tag. Sind reine Kundentransaktionen, sind die Chinese Walls sind sehr wichtig, also es ist ganz streng getrennt vom Eigenhandel der Bank.
Also ich nutze immer, wenn Gäste aus den Fachbereichen kommen, das auch nach außen zu kommunizieren, wie viele verschiedene Jobs da gibt, die alle ganz ähnlich klingen. Und wenn ich es richtig sehe, ist das Market Making nicht bei dir, oder? Das ist wieder die andere Geschichte. Ne?
Ganz
Execution
genau.
Nur die Kundenorders.
Nur die Kundenorders, genau.
Kein Eigenhandel.
Das Market, kein Eigenhandel, es muss ganz streng getrennt sein, auch räumlich getrennt sein. Das ist bei uns genau und da ist bei uns
und hast du wenigstens ein schönere Büro als der Martin?
Warst du schon mal im Büro von Martin?
Ich war noch nicht im Büro von Martin. Ne?
Ich war, also das ist ich sehr, der Martin hat, glaube ich, also Martin, bitte, eines der schönsten Büros.
Liebe
ist
Grüße. Genau. Also er hat da schneller
aber
reagiert.
Das hat er verdient. Ja. Auch unser Handelsraum ist schön, aber in der Competition gewinnt da der Martin, ich gebe es zu.
Okay, sehr gut. Na, danke auf jeden Fall für die Begrifflichkeiten auch, wie gesagt, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich mache jetzt den Sprung in die 10er Jahre, da sind ja Equities eigentlich noch wichtiger geworden, weil es keine Zinsen mehr gegeben hat. irgendwann einmal. Wie hast du die 10er-Jahre erlebt, die ja dann letztendlich am Ende der 10er-Jahre, Anfang 2020 auch noch Covid gebracht haben, diesen großen Shift, alles ist sowieso immer digitaler geworden und dann ist gar nicht mehr anders gegangen irgendwie ab März 2020. Bitte auch da ein paar Worte, bevor wir zu den aktuellen Themen kommen.
Vielleicht die wichtigste, glaube ich, dramatischste Änderung regulatorisch, die Einführung von MiFID II hat ja unser Geschäft natürlich signifikant verändert. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Dann hat natürlich in den 10er Jahren...
Entschuldigung, ich muss jetzt auch da nochmal nachhaken. Signifikant verlangt eine journalistische Frage. Was war jetzt für Nicht-MiFID-Gurus die größte Veränderung?
Die größte Veränderung ist es mit Sicherheit, das Unbundling umzusetzen. Ja. Das heißt, früher hat ein institutioneller Investor bezahlt, hat eine Order ausgeführt, wir haben dafür Spesen verrechnet und alle Dienstleistungen waren damit abgedeckt, vom Research. Und das wurde geändert. Jetzt muss sozusagen die Execution gepreist werden. Der Kunde zahlt für Execution und zahlt getrennt dafür für Research.
Okay.
Also das ist sozusagen, und es hat natürlich einen großen Impact gehabt auf das Geschäft. Aber ich glaube, wichtiger auch, was man noch sagen kann, ist natürlich die Digitalisierung und Automatisierung in unserem Geschäft. Ich kann mich erinnern in den Nullerjahren war dann oft die Challenge. Ich habe das da so einmal gemacht und mir unsere elektronische Telefonaufzeichnung angehört. Die Challenge, auf die Orders in das System zu klopfen und reinzubringen. Ja. Und wir hatten dann, ich hatte einmal, glaube ich, an einem Tag waren es 120 Telefongespräche, schnelle Orders reinklopfen und das geht jetzt natürlich alles vollautomatisiert. Und da, das ist der Bereich Electronic Sales Trading, muss man natürlich, muss die IT-Infrastruktur und das Setup state of the art sein. Da geht es dann um Millisekunden in der Execution. Das kann man mit dem Telefon nicht mehr schaffen. Aber wie in allen Bereichen, also Digitalisierung war da ist weiterhin ein Riesenthema.
Aber gerade im Sales ist doch auch hin und wieder so ein gutes altes One-on-One schon, glaube ich, essentiell, oder?
Das genau, da hast du völlig recht. Weil wie kann man sie denn unterscheiden, wenn man ein Produkt hat, was immer mehr zum Commodity wird, ja. Execution, so hoch automatisiert. Und da ist es doch der Service, den man rundherum bietet, in der individuellen Betreuung als Sales von den Kunden, der persönliche Kontakt. Und das war, glaube ich, auch wichtig, sozusagen auch mit Covid, der Lockdown,
ja,
hat dann gezeigt, wie plötzlich es möglich ist, dass wir auch als Bank im Homeoffice funktionieren, hätte sich niemand vorstellen können. Und wie gut es funktioniert. Und ich habe davor gesprochen, es war immer schon von 2 oder 3 Jahre vor dem Ereignis mein Plan, dass wir virtuelle Roadshows aufsetzen mit verschiedensten Schwierigkeiten, Systeme zu finden und Nachfrage. Und das ist jetzt State of the Art. Das ist gut. Und ist eine für mich eine sehr gute Ergänzung zu unseren Roadshow-Aktivitäten, aber es kann nie hundertprozentig ein persönliches Meeting ersetzen. Das ist genauso wie wir zwei, ich sitze da jetzt bei dir, das ist sehr gemütlich und in deinem tollen Studio. Wir könnten das virtuell auch machen.
Wir haben einen Jingle vorher aufgenommen. Den spielen wir nachher im Abspann, gell? Ich danke dir für die
Spontanität. Es gibt schon neue Aufnahme, genau. Wir werden jetzt noch berühmter.
Absolut, ja.
Ja, aber das ist der Unterschied, glaube ich. Und da sehen wir jetzt, dass viele Investoren sehr happy sind wieder über Live-Events.
Ja. Ja.
Deshalb eben auch unsere Zürich-Konferenz wird ein reiner Live-Event, auch kein Hybrid-Setup, sondern sowohl Investoren als auch Unternehmen sind vor Ort und da kann man sich informell austauschen. Und es ist eine andere Atmosphäre. Ne?
So, jetzt hake ich da mal ein wieder für all diejenigen, die die Zürs-Konferenz jetzt nicht so im Sprachgebrauch haben. Wir senden diese Folge am 13. März und in einem Monat von jetzt, so von 12. bis 14. April, findet in Zürs die große Raiffeisenbank International Investorenkonferenz statt, die du irgendwie, glaube ich, da verantwortest auch. Bitte genau. Ein paar Worte, Zahlen, wie viele Investoren, ist das in Zürich, klingt nach physisch natürlich, nicht, dass man dort alle Server hinstellt oder so. Die Leute kommen wirklich wieder ins Skigebiet und wird auch Ski gefahren und was passiert dort?
Ja, zum Skifahren ist leider keine Zeit mehr.
Und kein Schnee, ne?
Und Schnee gibt es sogar noch, ist aktuell anscheinend noch 3 Meter Schnee.
Aber bis Zürich. April ist ein bisschen, ja, schauen wir mal.
Und genau, aber es ist noch ein bisschen Zeit hin bei den Temperaturen. Nein, aber die Eckdaten, es ist unsere Flagship-Konferenz, also mit Abstand die größte Konferenz, die wir veranstalten. Wir haben heuer über 80 Firmen vor Ort. Wir rechnen wieder, der Anmeldungsprozess läuft. Wir rechnen wieder mit deutlich über 100 institutionelle Investoren aus quer durch Europa. Auch immer US-Investoren sind eingeladen und wir rechnen da in diesen 2,5 Tagen mit circa 1000 Meetings, die wir organisieren. Was die Konferenz so besonders macht, dass die Location keine Konferenzlocation ist. Es gibt keine Meetingräume, sondern man trifft sich da an den Tischen im Restaurant, in der Barlobby. Und das kennen die Vorstände jetzt auch der österreichischen Unternehmen da, und da ist in Zürich ist das gut. Wenn wir so ein Setup irgendwo anders machen würden, dann wären sie etwas verwundert. Aber in Zürich kennt man das, und das macht ein bisschen die Konferenz aus, dass man sich, alle sind sich immer sehr nah, und wir haben, die Atmosphäre ist natürlich auch ein bisschen eines Skilagers, sagen wir so. Nicht, wir gehen nicht Skifahren, aber man ist an einem Ort und
man taucht sich auf. Man spürt irgendwie das Ganze, ne? Das Feeling
und so. Genau, und die Community trifft sie, und es ist eben schön, weil man sich austauschen kann, Investoren mit Unternehmen, Investoren untereinander. Und das ist eigentlich das Schöne. Wir freuen uns sehr, haben jetzt lange warten müssen. 2019 war die letzte Konferenz.
Das geht jetzt bei vielen eingeführten Sachen wieder los, dass man 23 erst wieder loslegen kann in altbewährter Tradition. Zu den 80 Unternehmen. Die Bank ist natürlich sehr stark Richtung Osteuropa auch ausgerichtet. Wie kann ich mir da einen geografischen Mix der Unternehmen vorstellen?
Also von den Unternehmen, beginnen wir mit den österreichischen Unternehmen, das sind alle Unternehmen eingeladen, die wir auch covern, und um dir eine Zahl zu geben, das sind jetzt circa über 30 österreichische Unternehmen, dann natürlich viele polnische, ungarische Unternehmen, rumänische Unternehmen. Also die ganze SEE-Region decken wir im Prinzip ab. Was wir neu haben erstmals, dass wir auch nicht gelistete Unternehmen vor Ort haben. Also wir haben so circa 15 nicht gelistete Unternehmen da und laden erstmals auch Private Equity Investoren ein. Das kommt eigentlich sehr gut an. Und wenn die Plattform da einfach auch nur mal größer machen, dass man alles, was Equity linked ist, da abgedeckt wird.
Na spannend, vielleicht kommt ja da auch mittelfristig dann aus diesem Pool irgendwas in Richtung Börse.
Das wäre unser großer Wunsch und Plan.
Ja. Und Rahmenprogramm, nehme ich an, liegt auch bei dir. Du kennst ja, glaube ich, auch Musiker, die halbwegs was können, oder?
Halbwegs, ne? Ja, von Hören sagen. Nein, es gibt kein Konzert. Also wir in Zürich, wir hatten das früher einige Jahre gemacht.
Hauptsache gesund. Ich meine, ich bin da jetzt vielleicht für die zu Hardcore-Bubble, ist es klar, wer du bist. Du bist der Frontman von Hauptsache gesund. Das ist eine Kapitalmarktband. Sag mal kurz, wer da noch zur Stammcrew zählt.
Am wichtigsten Gründungsmitglied in der ersten Stunde, Stefan Maxian, der unser, wir sagen schön, unser Kapellmeister ist, haben wir auch. Sorry Stefan, aber das passt. Und der die Gitarre spielt. Dann Günther Engelhardt, auch RBI-Kollege am Schlagzeug, und zwei externe Kollegen, die nicht von Raiffeisen sind, genau.
Die haben auch keinen Namen, ne? Das ist die Stammcrew und ja, also ganz, ganz großartig, was ihr da drauf habt. Und heuer nicht zu hören auf der Kapitalmarktkonferenz.
Und wir machen es deshalb nicht. Es wird schon immer wieder Anfragen geben, weil wir wollen den Event schon nutzen zum Netzwerken. Und ich möchte nicht für mich persönlich auf ein Konzert spielen, wo die Gäste sich gar nicht aussuchen können, ob sie ein Konzert möchten oder nicht.
Das ist ein guter Grund.
Und das wirklich. Genau. Und man möchten sie lieber unterhalten. Es war die Stimmung immer super. Wir haben das einige Jahre gemacht, aber man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen gesagt, wir machen ein Konzert, aber dann kann man ins U4 kommen und da hören wir uns.
Genau. Und dann sind wir beim zweiten großen Thema, 23. März, 10 Tage zum Ausstrahlungstag dieses Podcasts. da findet das Hauptsach Gesund-Konzert statt. Das ist ein Charity-Ding. Das gibt es auch schon zum wiederholten Male. Es ist immer ausverkaufte Hütte und die Hütte U4 ist keine kleine Hütte. Bitte auch da ein paar Worte dazu, was man da erwarten kann. Und wir wissen ja heute, wir sprechen schon im Februar nicht, ob es überhaupt noch Karten geben wird.
Ja, der Verkauf läuft auf Hochtouren. Also ich empfehle allen, sich vorab ein Ticket zu kaufen. Das war letztes Jahr war es schon knapp. Aber nein, Charity ist uns ganz wichtig. Wir sind hauptsächlich gesund. Wir sind eine Charity-Band. Wir spielen immer für den guten Zweck. Im Fall des U4-Konzerts, wir tragen alle Kosten selbst und jeder Cent des Eintrittsgelds wird gespendet. Das ist unser großes Anliegen. Das geht an die zweite Gruft der Caritas. Das macht große Freude. Es gibt unserem, was wir tun, an Wert und wir können damit was bewegen und da Menschen helfen, unterstützen. Also ob du schon mal gekocht hast in der zweiten Gruft, das ist wirklich toll und da lernt man lernt wieder Bescheidenheit und Zufriedenheit, wenn man da bei der Essensausgabe dann dabei ist. Aber was erwartet uns wieder zum tollen Teil? Also viele neue Nummern. Also wir sind eine Pop-Rock-Coverband natürlich, spielen alles von aktuellen Songs bis AC/DC, bis 70er Jahre, also einige neue Dinge. Du wirst auch staunen, ja. Und da freuen wir uns schon sehr. Wir haben noch zwei Damen, die uns musikalisch unterstützen. Einmal, ja, die Anna, die Cousine vom Stefan Max.
Die habe ich schon mal gehört. Im U4, glaube ich.
Ja,
die,
genau.
Scheller oder sowas war das, oder?
Genau. Ja, man merkst okay. Dir alles.
Ja, ja. Sie ist aufgefallen, ja.
Mega Stimme.
Also mal gedacht, okay, hey, der Klaus. Und das ist ein super, super Duett gewesen.
Genau. Ja. Da kommt jetzt noch die Olga. Von der RB, die uns zusätzlich noch unterstützt, die mir aufgefallen ist.
Eure Eventmanagerin?
Nein, nicht, eine andere. Nicht eine andere. Okay, aufgefallen hat sie plötzlich bei unserer Weihnachtsfeier in der RB, ich glaube, das sind über 2000 Leute, als Playback ABBA performt und ich habe schon viele ABBA-Playbacks gehört und macht, oh, das ABBA-Playback ist mutig und die Olga hat es in Perfektion gespielt.
Vor allem das Mehrstimmige alleine, ne?
Gleichzeitig.
Und
das war
und sie hat sich ganz in der Nähe von dir hingesetzt in der Hoffnung, dass sie dann im U4...
Das war, ne, dann haben sie sofort, ja. Sofort geheiert.
Ja. Scouten gehört da natürlich dazu, dass das Programm immer aktuell bleibt und ja, es ist immer, sind immer wieder Überraschungen dabei und immer ganz hervorragend. Auch zuletzt habt ihr gespielt beim Zierer Jahresfestl. Auch da habe ich den Clemens Eiter dann kennenlernen dürfen, der wieder unseren Weihnachtssong dann, der eine Coverversion von Band-Aid war.
Also super.
Da bist ja du dann krank geworden, blöderweise, sonst hätte ich ja zwei Leadsänger gehabt und ja, das war eine schöne Geschichte.
Ja, der Clemens hat mir das hier würdig vertreten, ist ein großer Sänger.
Ein Crooner irgendwie.
Ne? Und die Performance von der Diana Klein war großartig, bin immer noch begeistert.
Da bin ich ja stolz, dass die wirklich über diesen Podcast hier spontan entdeckt worden ist von der Elis Kana und so schließen sich die Kreise. Ja, Buch. Du hast auch ein Buch geschrieben und hast mich eingeladen irgendwann einmal. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich durfte dein Buch rezensieren on stage, so wie viele andere auch. So 10 Leute waren da und die Vorgabe war, Christian, kannst du mein Buch lesen und kannst du das dann rezensieren kurz vor Publikum und bitte tu's verreißen. Wie kommt man auf so eine Idee her, dass einen Verriss gibt? Ich meine, es war genial, es war witzig, dass die Leute alle einen Verriss gemacht haben, aber um was ist denn gegangen bei dem Buch? Ich weiß sie aber für die Hörerinnen.
Genau. Also ich habe mich vor vielen Jahren überreden lassen von zwei Freunden, einmal einen Marathon zu laufen. Und ich bin ja nicht so ein Läufer, wie du das bist, der das wirklich kann. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir das einmal. So, und dann haben wir das halt irgendwie absolviert. Wie lange habe ich gebraucht? 4,5 Stunden. Also
Respekt, ja.
Gerade noch vor dem Kehrwagen. Ja, und dann wollte ich eigentlich eine kurze Zusammenfassung schreiben von dem Rennen und das ist dann ein bisschen eskaliert und dann ist ein Buch draus entstanden. Das wollte ich immer tun. Es stimmen, sage ich mal, 80%, was in dem Buch steht, stimmt. Ein bisschen was ist dazu geschwingelt. Und der Anspruch des Buchs war eigentlich nur, dass ich gern die Leute zum Lachen bringen mag.
Und das ist da definitiv gelungen. Das ist
gelungen.
Das nicht zum Lachen hast du es gebracht, zum Laufen nicht, oder?
Nein, Spaß. Ja, genau. Also ich muss schon noch arbeiten. Ja, genau. Das ist schon, ja. Aber das schönste Feedback war einmal ein Freund, der mir, oder ein Bekannter eigentlich, der mir dann ein Foto geschickt hat, wie er gerade im Zug sitzt und das Buch liest und ihm die Tränen runterredet. Und da habe ich gedacht, das ist wirklich großartig. Ja. Ich hoffe, es waren Lach- und Freudestränen, nicht, aber das will man nicht kommentieren.
Ja? So. Ich habe so eine Anekdote über dich gehört von einer Raiffeisen-Kollegin, mit der ich oft laufen gehe. Ich weiß nicht, ich habe dich noch nie damit konfrontiert, was dein Lauftraining betrifft, dass du da immer mitten in der Stadt herumrennst irgendwo und gar nicht auf die typischen Läufer. Stimmt das?
Das stimmt.
Das ist ja urgefährlich, da kommt dahinter... Alle 30 Meter ist er 90-Grad-Kurven oder was, oder?
Wo
jemand kommen kann.
Genau, also wenn ich laufen gehe, das mache ich jetzt auch noch. Ich gehe dann runter und ich weiß noch nicht, wohin ich laufe.
Das mache ich auch so, aber sicher nicht im Häuserblock.
Und deshalb kenne ich jetzt, das habe ich beim Marathon auch so gemacht. Früher, ich wohne im 12. Bezirk, bin immer nach Schönbrunn und habe da meine Runden gedreht und dachte, die wäre da wahnsinnig, wenn ich so 5 Runden durch Schönbrunn.
Und ein paar Höhenmeter auch, ne?
Genau, und dann habe ich beschlossen, ich laufe irgendwie durch die Stadt und habe da die ganze Stadt kennengelernt. Mhm. Ich weiß noch, einmal war es sehr traurig, dann bin ich, einmal muss man sie 30 Kilometer absolvieren, dann bin ich nach Klosterneuburg gelaufen und wieder retour und dann war es noch ein heißer Abend und am Gürtel entlang bin ich dann retour gelaufen und alle Leute sind draußen gesessen und haben da ein Gläschen gedruckt und ich habe mir gedacht, nein, was mache ich denn da für dich?
Das war... Ja, aber immerhin geschafft und gut
absolviert, es war schön, genau. Jetzt schwimme ich nur mehr, das ist jetzt die neue Herausforderung.
Und Radfahren kannst du auch, also das heißt, es kommt noch ein Triathlon irgendwann, oder?
Aber ich versuche im September von Velden nach Klagenfurt zu schwimmen.
Von Velden nach Klagenfurt? So den ganzen Wörthersee von A bis Z oder von Z bis A?
Genau, habe ich schon.
Genau. 17 Kilometer. Wie viel ist das? 17, gell? Ich hätte 16 gesagt, ja. Sowas kenne ich von der Laufstrecke, ja. Aber der See ist eine Spur kürzer, genau, wenn es die Tiere nehmen kannst. Ja. Wobei die Laufstrecke auch. Eine wunderschöne Gegend. 17 Kilometer schwimmt man aber doch relativ lange, ne?
Ich vor allem. Also wenn man das kann, das schwimme ich dann nicht. Aber also, die besten Schwimmen, die sind 3,5 Stunden.
Ja.
Und ich bin das letzte Mal geschwommen, aber dann ist das Kehrboot gekommen, dann musste ich kurz mit dem Boot fahren. Es waren noch 13 Kilometer, dann bin ich 7 Stunden geschwommen.
Ja.
Und jetzt muss ich das nochmal antreten und das nochmal absolvieren sozusagen. Das ist der Spaß. Es waren nur 29 Starter und 28 waren da wirklich top vorbereitet und ich, aber... Es war trotzdem schön.
Und in welchem Stil schwimmst du da?
Ist Brustschwimmen, oder? Abwechselnd, also großteils Kraul, aber auch Rücken- und Brustschwimmen. Also, weil 7 Stunden Kraul, 7 Stunden am Boden des Wörthersees zu schauen, das macht jetzt auch keinen
Spaß. Wunderbares Wasser dort und ein sehr angenehmes Schwimmwasser natürlich. Ja, Call to Action zum Schluss noch. Wir werden einbauen den Link zum Hauptsache-Gesund-Konzert am 23. März im U4. Wir werden auch die zweite Gruft verlinken. Das ist super, eine cool. Sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, du, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg dann in Zürs, aber wir sehen uns ja auf jeden Fall vorher, nämlich am 23.03. Ja, vielleicht abschließend noch, du hast vom Startup, wie du es genannt hast, in die Bank gewechselt, weil du das wolltest. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt irgendwie reinschnuppern wollen, jobmäßig? Wie geht man das heutzutage am besten an? Hast du da irgendeinen Tipp oder ist?
Also am schönsten ist vielleicht aktuell, weil ich gerade am Vormittag ein Meeting zu dem Thema gehabt habe, ein gutes Trainee-Programm kann ich nur empfehlen. Also es ist jetzt bei uns in der Bank wirklich top ausgebaut. Man sieht alle Bereiche im Capital Markets und weiß mein eigenes Trainee-Programm top und dann sieht man einen guten Überblick und kann sich ein Bild machen, was einem gefällt. Weil wenn man da jetzt startet in dem Bereich, hat man noch keine Idee, wie die Dinge dann wirklich funktionieren. Also das kann ich sehr empfehlen.
Das und ist das Trainee-Programm nur für künftige Mitarbeiter oder auch offen für Externe? Fangfrage, weil ich bin jetzt am Bildungstrip nämlich. Ja.
Ach so, ne, wir wollen die dann natürlich schon heiern.
Ja, genau, heiern, genau.
Das ist, wird schwierig.
Heiern, ich bin eh schon so müde, immer so heiern. So. Ja, hyper, das wäre was, ja, genau. Ja,
vielleicht werden wir nur Kollegen.
Nein, ich möchte da jetzt keine Fangfragen. Genau, wir sind ja eh alle Kollegen.
Das stimmt.
Irgendwann waren wir auch gemeinsam on stage, da hast du mich singen lassen bei eurem Konzert einmal, glaube ich, im Replugged war das. Ja.
Replugged, das war großartig.
Als der Leonard Cohen, glaube ich, 2 Wochen vorher gestorben ist. Ganz traurig. Gut, aber... Ich spiele meine komische Abspannmusik. Freue mich auf euren Sound dann in 10 Tagen. Lieber Klaus, es war eine Ehre. Die Abspannmusik spiele ich und nach dem Ende der Abspannmusik haue ich noch den Jingle dran, den wir vorher in 3 Minuten, weil länger war es wirklich nicht,
aufgenommen haben. Das ist der beste Jingle
der Welt. Danke, der beste Jingle der Welt. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin ganz, ganz sicher, dass da wieder viel dabei war. Vielleicht sieht man sich am 23.03. im U4. Lieber Klaus, danke, dass du da warst und ciao mal von meiner Seite.
Lieber Christian, vielen Dank von meiner Seite. Es war großartig, sehr relaxed, sehr gechillt. Also ich warne dich, ich komme wieder.
Schön.
Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder bald einmal zusammen on stage. You never know.
You never know.
Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, CD vor.